Hallo und willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir konzentrieren uns heute ganz auf das Material, das Sie uns zum Thema Resilienz-Coaching geschickt haben. Genauer gesagt auf dieses Dokument Coaching 1 Resilienz-Audiofassung.docs. Unsere Mission ist klar, wir wollen die Essenz dieses Materials für Sie herausarbeiten. Also, was genau bedeutet Resilienz eigentlich? Warum ist sie heute vielleicht wichtiger denn je? Und vor allem, wie lässt sie sich, ja, laut diesen Unterlagen, gezielt stärken? Das Dokument selbst liest sich ja ein wenig wie ein Audioguide, stimmt's? Mit vielen Audio-Kerngedanken. Genau diese Kerngedanken wollen wir für heute mal beleuchten und, ja, vertiefen.
Fangen wir doch direkt bei der Wurzel an, beim Begriff selbst. Resilienz stammt, wie Sie wissen, vom lateinischen resiliere ab. Das bedeutet so viel wie zurückspringen oder abprallen. Im Kern beschreibt es also diese, ich finde, faszinierende Fähigkeit, nach Belastungen, nach Krisen oder unerwarteten Wendungen nicht nur zu überleben, sondern wieder in eine innere Balance zu finden, vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Das Bild, das im Material verwendet wird, finde ich sehr treffend. Dieser Baum im Sturm.
Ah ja.
Der sich biegt, aber eben nicht bricht. Ein Sturm übersteht, wer nachgeben kann, heißt es da so schön. Es geht also um Flexibilität, nicht um starre Unverwüstlichkeit. Das ist wichtig.
Ja, das verstehe ich. Und das ist weit mehr als nur eine nette Metapher, oder? Es ist eine echte Schlüsselkompetenz, ich würde sagen, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Man muss ja nun an die alltäglichen Herausforderungen denken, gesundheitliche Rückschläge, vielleicht Konflikte am Arbeitsplatz, Phasen der Überlastung.
Ja, absolut.
Vielleicht sogar Jobverlust oder Krisen in Beziehungen. Das kennt ja fast jeder. All das ist Teil des Lebens. Und Resilienz ist hier, so verstehe ich das, der Schlüssel, um handlungsfähig zu bleiben. Nicht innerlich zu erstarren oder, wie es im Dokument heißt, abzuschalten.
Genau, aktiv bleiben, das ist der Punkt. Und hier kommt eine wirklich ermutigende Botschaft aus den Unterlagen, die ja auf Studien wie der Langzeituntersuchung von Amy Werner basiert. Während stabile Bindungen und ein unterstützendes Umfeld zweifellos helfen, das ist ja keine Überraschung.
Klar.
Ist Resilienz eben kein festes, angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Und das ist entscheidend. Sie ist entwickelbar, trainierbar.
Ah, okay.
Selbst wenn man vielleicht nicht die idealen Startbedingungen hatte, kann man Resilienz im Laufe des Lebens aufbauen und stärken. Das ist wirklich eine zentrale Erkenntnis aus dem Material.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, diese Entwickelbarkeit. Das macht Hoffnung. Lassen Sie uns da mal tiefer eintauchen. Was macht denn das Wesen der Resilienz laut diesem Material genau aus? Wie denken und handeln resiliente Menschen anders?
Also ein Kernelement, das die Unterlagen stark hervorheben, ist die Akzeptanz. Resiliente Menschen, die leugnen Rückschläge nicht. Sie sehen sie als, naja, Teil des Lebens an. Der entscheidende Schritt ist dann aber, sie prüfen aktiv, was sie beeinflussen können und was eben nicht.
Okay.
Und dann konzentrieren sie ihre Energie auf den nächsten machbaren, den nächsten sinnvollen Schritt, statt sich im Unveränderlichen zu verlieren. Diese Fähigkeit zur beweglichen Standfestigkeit, so wird es genannt, also Stabilität bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit, die ist in unserer sich ständig wandelnden Welt natürlich Gold wert.
Das leuchtet ein. Bewegliche Standfestigkeit, das gefällt mir. Und die Unterlagen grenzen Resilienz ja auch klar von reinem Stressmanagement ab, oder? Es geht nicht darum, keinen Stress mehr zu empfinden oder so eine Art Teflonbeschichtung gegen Probleme zu haben. Das wäre ja unrealistisch. Ich fand die Definition im Dokument dazu sehr prägnant. Resilienz bedeutet, belastende Situationen zu erkennen, die eigene Haltung dazu zu prüfen, passende Strategien auszuwählen und im Kontakt mit sich und anderen zu bleiben. Das heißt ja im Umkehrschluss, es ist ein aktiver Prozess. Es braucht Selbstwahrnehmung, Reflexion und bewusste Handlung. Keine passive Eigenschaft, die man einfach hat.
Absolut richtig. Genau das ist es. Damit verschiebt sich der Fokus weg von so einer statischen Frage wie, bin ich resilient oder nicht, hin zu einer dynamischen, prozessorientierten Frage. Was tue ich gerade jetzt in dieser konkreten Situation, um sie zu meistern?
Mhm.
Ja, klar. Und Erfahrungen spielen hier eine immense Rolle. Jede gemeisterte Herausforderung, auch die kleinen, die füttern sozusagen unser inneres Archiv an Bewältigungsstrategien. Das stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das, was man Selbstwirksamkeitserwartung nennt.
Ja, klar.
Wir können die äußeren Ereignisse oft nicht kontrollieren, das ist ja eine Binsenweisheit. Aber die Art, wie wir darüber denken, wie wir sie bewerten und wie wir darauf reagieren, das liegt durchaus in unserer Hand. Und genau hier setzt das Resilienz-Coaching an, so wie es in Ihren Unterlagen beschrieben wird.
Okay, gut. Das macht das Konzept wirklich greifbarer. Das Material beschreibt Resilienz ja als ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, oder? Ich nenne es mal Bausteine. Es gibt zwar unterschiedliche Modelle in der Forschung, das wissen wir, aber bestimmte Fähigkeiten, die tauchen immer wieder auf. Die Unterlagen, die Sie uns gegeben haben, die konzentrieren sich auf 5 zentrale Faktoren. Schauen wir uns die doch mal genauer an.
Sehr gerne. Diese 5 Faktoren bilden laut dem Dokument sozusagen das Gerüst für eine starke Resilienz. Stellen Sie sich vielleicht wie die Säulen eines stabilen Gebäudes vor. Erstens, sich selbst und das Leben annehmen. Das klingt vielleicht erstmal, banal, hat es aber in sich. Es bedeutet, die Realität, auch die unangenehme, anzuerkennen, mit allen persönlichen Stärken, aber eben auch Schwächen und Grenzen. Es geht nicht darum, alles gut zu heißen, sondern darum, nicht gegen das Unveränderliche anzukämpfen und dadurch unnötig Energie zu verlieren. Akzeptanz ohne Resignation, das ist hier die Kunst.
Verstehe.
Zweitens, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Das ist der direkte Gegenpol zur Opferrolle.
Okay, ja.
Es bedeutet, sich bewusst zu machen, dass man Gestaltungsspielraum hat. Dass man Entscheidungen treffen kann und für die eigenen Bedürfnisse und das eigene Handeln verantwortlich ist. Wer seine Bedürfnisse kennt und vertritt, kann aktiv handeln, statt nur zu reagieren. Das ist ein großer Unterschied.
Stimmt.
Drittens. Eigene Gefühle verstehen und steuern. Hier geht es um emotionale Intelligenz im Grunde. Die Fähigkeit, eigene Emotionen wahrzunehmen, sie zu benennen, Impulse zu kontrollieren, also nicht bei jeder Provokation gleich aus der Haut zu fahren.
Was ja manchmal schwer ist.
Absolut. Und auch zu verstehen, wie die eigenen Gefühlsäußerungen auf andere wirken. Das ist entscheidend für stabile Beziehungen und konstruktive Konfliktlösungen.
Klar.
Viertens. Veränderungsbereitschaft und Lösungsorientierung. Das beschreibt eine Haltung, die den Blick nach vorne richtet. Statt im Problem zu verharren, wird aktiv nach Lösungen und neuen Wegen gesucht. Das erfordert natürlich Offenheit für Veränderungen und die Bereitschaft, auch mal gewohnte Pfade zu verlassen. Eine proaktive statt einer reaktive Grundhaltung sozusagen.
Ja.
Und fünftens, Unterstützung bei anderen Menschen finden. Ganz wichtig, Resilienz ist keine Einzelkämpferdisziplin. Es geht darum, soziale Netzwerke bewusst zu nutzen, aktiv um Hilfe zu bitten, wenn man sie braucht, und Beziehungen zu pflegen, die einem gut tun und Halt geben.
Und um noch einmal auf den Punkt zurückzukommen, der uns vorhin schon so wichtig erschien, das Material betont ja immer wieder, dass dies keine angeborenen Charaktereigenschaften sind. Also nichts, was man hat oder eben nicht hat.
Genau.
Sondern es sind vielmehr erlernbare Einstellungen, eingeübte Verhaltensweisen und das Ergebnis von Erfahrungen. Und genau deshalb, das ist die ermutigende Kernbotschaft, kann Resilienz gezielt trainiert und entwickelt werden. Das erklärt ja auch, warum das Thema, wie im Dokument erwähnt wird, für Unternehmen immer relevanter wird im Kontext von Mitarbeitergesundheit, Zufriedenheit und ja auch Leistungsfähigkeit.
Ganz genau. Das ist der entscheidende Übergang von der Theorie zur Praxis. Wenn wir wissen, dass Resilienz trainierbar ist, stellt sich natürlich die Frage, wie geht das konkret? Die Unterlagen machen da deutlich. Wer seine Resilienz stärken möchte, braucht vor allem 2 Dinge. Erstens die Bereitschaft zur Selbstreflexion, also ehrliches Hinschauen. Und zweitens den Mut, gewohnte Denk- und Verhaltensmuster auch mal zu hinterfragen und zu ändern. Das ist nicht immer bequem, klar, aber notwendig.
Ja.
Ein grundlegender Prozess, der vorgeschlagen wird, läuft auf den 3 Schritten ab. Erstens, bewusst innehalten, den Autopiloten mal anhalten. Zweitens, eine Art Bestandsaufnahme machen. Was raubt mir Energie? Was gibt mir Kraft? Wo liegen meine aktuellen Belastungen? Und drittens, dann gezielt an einem oder mehreren dieser 5 Faktoren ansetzen und konkrete Strategien anwenden.
Und dafür liefert das Dokument ja eine ganze Palette an Werkzeugen, insbesondere durch diese Reflexionsfragen. Das wirkt fast wie ein kleines Selbstcoaching-Toolkit. Ich greife mal ein paar Beispiele heraus, die Sie sich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht auch selbst einmal stellen können. Nur mal so als Anregung für eine erste Standortbestimmung. Da wäre zum Beispiel die Skalenfrage. Auf einer Skala von 1, sehr gering, bis 10, sehr hoch, wo liegt Ihre seelische Belastbarkeit heute? Das ist ja nur eine Momentaufnahme, aber interessant.
Ja, ein guter Startpunkt.
Oder tiefergehend, welche persönlichen Werte geben Ihrem Leben Richtung? Leben Sie tatsächlich danach? Das zielt auf die innere Ausrichtung, oder?
Genau, auf die Stimmigkeit.
Auch sehr zentral für den 5. Faktor die Unterstützung. Gibt es Menschen, bei denen Sie sich angenommen und sicher fühlen? Eine wichtige Frage.
Absolut.
Und eine ganz praktische Frage zur Alltagsgestaltung. Was ändern Sie ab heute, damit Sie Ihren Tag wieder strukturierter planen? Allein diese Fragen, finde ich, regen ja schon enorm zum Nachdenken an und machen vielleicht deutlich, wo man ansetzen könnte.
Das tun Sie in der Tat. Sie öffnen den Raum für Bewusstwerdung. Das ist der erste Schritt. Und über diese Reflexion hinaus bietet das Material dann eben auch sehr konkrete Übungen und Strategien für jeden der 5 Faktoren. Lassen Sie uns da mal etwas genauer hinschauen, denn hier wird es wirklich praktisch.
Gerne.
Für den ersten Faktor die Annahme. Eine sehr schöne Übung ist die Resilienz-Lebenslinie. Dabei zeichnen Sie auf einer Zeitachse wichtige, vielleicht auch schwierige Lebensereignisse auf und reflektieren dann. Welche Krisen habe ich bereits gemeistert? Welche Stärken habe ich dabei genutzt?
Ah, das visualisiert es.
Genau. Das macht vergangene Erfolge und Ressourcen sichtbar und stärkt das Vertrauen für zukünftige Herausforderungen. Eine andere Technik ist der 3-Schritt. Annehmen, prüfen, abschließen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Erstmal anerkennen, was ist, annehmen. Dann prüfen, was kann ich daraus lernen, was war mein Anteil, was lag vielleicht außerhalb meiner Kontrolle, prüfen. Und dann bewusst einen Haken dahinter setzen, um nicht ewig darüber zu grübeln, das Gedankenkarussell stoppen.
Die Lebenslinie klingt nach einer sehr kraftvollen Methode, um sich die eigene Stärke mal vor Augen zu führen. Man vergisst das ja oft. Und was schlagen die Unterlagen für den 2. Faktor vor, die Verantwortung?
Hier wird zum Beispiel die 5-mal-warum-Methode genannt. Das ist eine einfache, aber oft erstaunlich effektive Technik, um von oberflächlichen Problemen zu den tiefer liegenden Ursachen vorzudringen. Man stellt sich bei einem Problem immer wieder die Frage, warum ist das so?
Ah ja.
Jede Antwort wird wieder mit warum hinterfragt, so ungefähr 5-mal. So gräbt man sich quasi Schicht für Schicht zur Wurzel vor. Das ermöglicht oft erst echte Lösungsansätze.
Klingt fast detektivisch.
Ein bisschen, ja. Eine andere, sehr aufschlussreiche Methode ist die Analyse des Drama-Dreiecks. Dieses Modell beschreibt 3 typische Rollen in Konflikten oder schwierigen Situationen. Das hilflose Opfer, der anklagende Verfolger und der überfürsorgliche Retter.
Das kenne ich, ja.
Die Übung besteht darin, zu erkennen, ob man selbst dazu neigt, unbewusst eine dieser Rollen einzunehmen, die ja selten zur Lösung beitragen. Ziel ist es dann, bewusst aus diesen Mustern auszusteigen und in eine Haltung der Selbstverantwortung zu wechseln. Also weder Opfer noch Ankläger noch übergriffiger Retter zu sein, sondern klar und eigenverantwortlich zu handeln.
Das Drama-Dreieck, ja, das ist ein Werkzeug, das wirklich helfen kann, festgefahrene Kommunikationsmuster zu durchbrechen. Man ertappt sich ja selbst manchmal in solchen Rollen, nicht wahr?
Oh ja.
Wie sieht es mit dem 3. Faktor aus, dem Umgang mit Emotionen? Gibt es da auch konkrete Techniken im Material?
Ja, durchaus. Eine interessante Strategie, die genannt wird, ist die Power-Position. Dahinter steckt die Erkenntnis aus der Embodiment-Forschung, dass Körperhaltung und Stimmung sich gegenseitig beeinflussen.
Okay.
Eine aufrechte, offene Körperhaltung einzunehmen, Schultern zurück, Kopf hoch, kann tatsächlich helfen, sich selbstbewusster und positiver zu fühlen.
Einfach so?
Probieren Sie es ruhig mal aus. Es wirkt oft erstaunlich gut. Eine andere, sehr pragmatische Technik für akute Stress- oder Ärgermomente ist, zählen aber rückwärts.
Aha.
Zum Beispiel von 15 in 2er-Schritten runterzählen. 15, 13, 11 und so weiter. Das klingt simpel, aber es unterbricht kurz das emotionale Gedankenkarussell. Es lenkt die kognitive Aufmerksamkeit um und schafft so eine kleine wichtige Pause, bevor man impulsiv reagiert. Ein einfacher, aber effektiver Pattern Interrupt, wie man sagt.
Faszinierend, wie so kleine Interventionen, Körperhaltung ändern, rückwärtszählen eine Wirkung haben können. Das zeigt ja, dass man Emotionen nicht völlig hilflos ausgeliefert ist. Kommen wir zum 4. Faktor, Lösungsorientierung. Was bietet das Material denn hier an?
Eine zentrale Technik ist die sogenannte Wunderfrage. Die kommt ursprünglich aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie. Die Frage lautet ungefähr so. Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen früh auf und über Nacht ist wie durch ein Wunder Ihr Problem verschwunden.
Okay.
Und woran würden Sie das als erstes merken? Was wäre anders in Ihrem Verhalten, Ihren Gedanken, Ihren Gefühlen? Diese Frage umgeht die Problemtrance, in der man ja oft feststeckt, und lenkt den Fokus direkt auf den gewünschten Zielzustand und auf die ersten kleinen Anzeichen einer Veränderung. Das aktiviert Ressourcen und motiviert ungemein.
Das klingt gut.
Eine andere Methode zur Förderung der Lösungsorientierung ist die Reizwortanalyse. Hier nimmt man ein völlig zufälliges Wort, das erstmal nichts mit dem Problem zu tun hat, und dann überlegt man, welche Assoziationen oder Ideen dieses Wort in Bezug auf das Problem auslöst. Das kann helfen, festgefahrene Denkmuster aufzubrechen und auf ungewöhnliche Lösungsansätze zu kommen.
Die Wunderfrage gefällt mir besonders. Sie verschiebt die Perspektive wirklich radikal. Und der letzte Faktor, die Unterstützung durch andere. Wie kann man die laut dem Dokument stärken? Gibt es da auch Übungen?
Hier geht es weniger um einzelne, isolierte Techniken als um eine bewusste Gestaltung des sozialen Umfelds. Ein wichtiger Schritt ist die Analyse des eigenen Netzwerks. Wer in meinem Umfeld bietet welche Art von Unterstützung? Man unterscheidet da ja oft zwischen emotionaler Unterstützung, also Zuhören, Verständnis, Trost.
Ja.
Informeller Unterstützung, also Informationen, Ratschläge und praktische Unterstützung, sprich konkrete Hilfe bei Aufgaben. Sich klar zu machen, wer für was da ist, hilft, gezielt die passende Person anzusprechen und nicht enttäuscht zu werden.
Stimmt.
Und ganz wichtig, es geht darum, Beziehungen aktiv zu pflegen, nicht erst, wenn die Krise schon da ist.
Sondern kontinuierlich.
Und es geht darum, auch aktiv um Hilfe zu bitten und Unterstützung anzunehmen. Das ist für viele Menschen eine Hürde, aber essentiell für Resilienz. Man muss nicht alles allein schaffen. Niemand muss das.
Das ist ein wichtiger Punkt, dass Resilienz eben nicht bedeutet, unverwundbar und total autark zu sein, sondern auch zu wissen, wann und wie man sich Unterstützung holt. Wenn man sich diese 5 Faktoren und die dazugehörigen Strategien so anschaut, wird eines deutlich, was das Material ja auch unterstreicht. Für eine wirklich robuste Resilienz braucht es ein Zusammenspiel all dieser Bereiche. Idealerweise sind alle Faktoren gut entwickelt. Und das ist eben, wie Sie sagten, kein Selbstläufer.
Nein, absolut nicht.
Es erfordert bewusste Auseinandersetzung, Übung und die Bereitschaft, alte, vielleicht bequeme, aber nicht hilfreiche Gewohnheiten zu hinterfragen und zu verändern. Man könnte sagen, Resilienz ist wie ein Muskel. Er wird stärker durch regelmäßiges Training. Das Bild passt gut, finde ich.
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung der Kernbotschaft, ja. Resilienz ist letztlich diese dynamische Fähigkeit, mit den unvermeidlichen Widrigkeiten des Lebens so umzugehen, dass die psychische Gesundheit erhalten bleibt oder eben wiederhergestellt wird. Die Unterlagen sprechen da treffend von einem Schutzsystem der Seele. Das gefällt mir.
Ja, schönes Bild.
Es geht darum, Probleme nicht zu ignorieren, sondern aktiv anzugehen, sich nach Rückschlägen schneller zu erholen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und Herausforderungen vielleicht sogar als Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung zu begreifen. Oder, um es mit diesem prägnanten Satz aus dem Material zu sagen, kurz gefasst ist Resilienz die Fähigkeit, zu sich und zu dem, was ist, zu stehen und das Beste daraus zu machen.
Nachdem wir uns nun durch diese verschiedenen Aspekte und Strategien aus Ihren Unterlagen gearbeitet haben, stellt sich vielleicht die Frage für Sie da draußen ganz persönlich, welcher dieser 5 Faktoren, also Selbstannahme, Verantwortung, Emotionssteuerung, Lösungsorientierung oder soziale Unterstützung, welcher spricht Sie im Moment am stärksten an? Wo spüren Sie vielleicht einen Resonanzboden? Wo sehen Sie für sich den größten Hebel oder den aktuell wichtigsten Entwicklungsbereich? Die Empfehlung aus dem Material ist da ja klar. Fangen Sie genau dort an, wo Sie am meisten ruft oder wo Sie den größten Bedarf sehen.
Genau. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, ein Gedanke zu mitnehmen, der sich direkt aus diesem Material ergibt und auf dieser Metapher des trainierbaren Muskels aufbaut. Wenn Resilienz tatsächlich durch Übung und bewusste Anwendung gestärkt werden kann, welche noch so kleine Übung, welcher winzige Schritt, inspiriert durch die Strategien, die wir gerade besprochen haben, könnten Sie vielleicht noch heute oder morgen ganz konkret umsetzen, um diesen inneren Muskel für die nächste unerwartete Welle im Leben ein kleines bisschen zu kräftigen?
Ja.
Das muss wirklich nichts Weltbewegendes sein. Oft sind es ja gerade die kleinen, aber bewusst gewählten Veränderungen im Denken oder Handeln, die langfristig den größten Unterschied machen.
Ein guter Gedanke zum Schluss. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Erkundung zum Thema Resilienz, basierend auf dem von Ihnen bereitgestellten Material. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns darauf eingelassen haben. Wir hoffen, diese gemeinsame Vertiefung war aufschlussreich und vielleicht auch ein bisschen nützlich für Sie.